Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und gemeinsam mit dem Tobias Ruf von Chiemgau24 analysieren wir die Rennen von Kitzbühel und Cortina. Servus Tobias. Servus.
Ja, jetzt bin ich mal eine Woche weg und du hast schon meinen Namen vergessen. Ja, schon vergessen.
Den letzten Lukas. Buchstaben vergessen.
Das ist ja. Der Luca Zara.
Ja, genau. Aber schön, dass wir wieder zu zweit sind und jetzt auch über, fangen wir gleich an mit Kitzbühel, über Kitzbühel reden können. Also diese Rennen, zuerst einmal ein Heimsieg sozusagen für die Österreicher, dann ein Sieg von Kilde, wirklich vom Verdienten, würde ich auch sagen, vom besten Speedfahrer dieser Saison. Ja, und dann am Sonntag auch der Slalom. Ist ein cooles Rennen, dann finde ich, bei herrlichen Bedingungen und dann der Daniel Jühl hat da wieder zugeschlagen, zum zweiten Mal hat er in Kitzbühel gewonnen. Zur Kitzbühel-Abfahrt, was ich gleich, womit ich beginnen würde, ist, ihr habt das schon wieder ganz vergessen, diese Linienführung über die Traverse, die ist ja jetzt echt, ich habe dann nochmal nachgeschaut, im letzten Jahr war das ja auch schon so, dass man jetzt da den Hackler nach der Hausbergkante fahrt und dann aber sich ein bisschen nach unten orientiert und dann so ein bisschen eben gegen den Hang wieder fahren muss, damit man auch dieses Tempo reduziert. Und genau das ist ja eigentlich dem Kilde am Freitag fast zum Verhängnis worden, weil der ja da, die Läufer, so habe ich es auch gesehen, die waren ein bisschen überrascht von diesem Schnapper, von diesem kleinen Sprung, den es da mitten in der Traverse gegeben hat auch. Den hat es dann hinten reingedrückt und auf einmal hat er zu kämpfen gehabt, dass er überhaupt in das Tor reinkommt. Und dann wäre er fast bei Einfahrt Zielhang da in die Bande gefahren. Unglaublich, dass er das mit einem Ski eigentlich, ja, ich glaube auch, einer hat uns auf Twitter geschrieben, physikalisch eigentlich unmöglich, ja, darfst den Kilde natürlich nicht erzählen für den, der das steht da das. Und ein bisschen davor haben wir ja gesehen, Marco Odermatt, der plötzlich im Steilhang aber sowas von in die falsche Richtung geschaut hat und das auch irgendwie abgefangen hat. Bei ihm hat es ja dann ein bisschen schlechter geendet. Er ist ja dann am Samstag nicht gefahren. Vorsichtsmaßnahme heißt es. Aber da waren schon mal die zwei großen Namen aus dieser Saison in Trouble und der Vincent Griechmeier hat das ausgenutzt und ist zum Sieg gefahren. Also da Bestzeit im Steilhang gefahren, vor allem interessanterweise sehr viel Zeit verloren im Flachstück. Teilzeit nur der 43. in dieser Flachpassage, nur der 43. schnellste. Da haben sie ja alle eigentlich wieder aufgeholt auf dem Griechmeier. Und dann aber auch Bestzeit in der Traverse in diesem Stück gefahren. Und zwar nicht nur am Freitag, sondern auch am Samstag. Das ist ihm an beiden Tagen am besten gelungen vom ganzen Feld. Und dann war das ein schöner Auftakt zumindest aus österreichischer Sicht für dieses Kitzbühel-Wochenende. Was ist dir so in Erinnerung geblieben am meisten von diesen Rennen in Kitzbühel?
Naja, schon auch das, was du sagst. Also die Saison hätte hier einen dramatischen Cut innerhalb von wenigen Minuten nehmen und kriegen können. Ja, was ist mir sonst aufgefallen? Hab's mehrfach auch gesagt, mir gefällt das Konzept mit zwei Abfahrten nicht. Ja. Ich hätte gerne wieder Super-G, Abfahrt, Slalom, damit dieser Abfahrtsieg auch der Abfahrtsieg ist. Weil gefühlt ist jetzt Kilde 51% der Kitzbühel-Sieger und Griechmeier 49%. So, was natürlich ein Schmarrn ist, beide 50-50. Aber vom Feeling her ist das Gefühl, wie man im Fußball Deutschland sagt, so, dass irgendwie dieses Kilde-Ding schon näher dran ist einfach, auch wenn es nur ein Tag ist. Also das gefällt mir insgesamt nicht. Ansonsten, ja, Freiluftsportart halt. Ja, wir haben zwei sehr unterschiedliche Rennen und Rennverläufe gesehen. Ob das eine gut, das andere schlecht ist, ja, immer so ein Ding wie am Freitag möchte ich nicht sehen. Das würde einfach viel zu viel verwässern und verändern, weil wir da schon sehen, viele hohe Startnummern fahren da noch vorne mit rein und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Also du sollst ja für gute Leistungen belohnt werden und dann eher früh dran sein, um eigentlich bessere Bedingungen zu haben. Dann am Samstag dieser krasse Kontrast mit diesem vielen Neuschnee. Dann gibt's eine längere Unterbrechung. Da geht der Neuschnee rein, was die Gleitpassagen, die so wichtig sind, auch in Kitzbühel, die dann wieder langsamer macht. Also wir haben schon gesehen, ja, eigentlich der Fahrer und der Ski, die sollten der Chef sein, aber am Ende des Tages ist es oft dann halt auch die Natur und das Wetter. Aber es haben jetzt hier auch nicht Leute gewonnen, die wir gar nicht auf dem Zettel hatten, sondern es gibt wenige Abfahrtssieger in dieser Saison und da gehörten vor Kitzbühel auch schon, hat Kriechmeier eine Abfahrt gewonnen oder was, Super-G?
Doch, in Gröden.
Genau. Ja, ja. Und da gehörten jetzt eben zwei dazu, die auch schon eine Abfahrt gewonnen hatten. Also von daher alles wunderbar. Und mal, dass ein Podium dann auch mal mit einem, ja, dass da Überraschungen im Endeffekt da drin sind, ist auch ganz cool. Gibt's auch in jeder Saison. Und deswegen unterm Strich hat's Spaß gemacht. Kitzbühel ist immer wieder sehenswert. Den ganzen Zirkus drumherum, der ist mir egal, der ist mir wurscht. Da geht's mal rein ums Sportliche. Die Abfahrt ist schon echt cool. Und sie macht wirklich, wirklich Spaß.
Ist ein Spaß. Weil man auch wieder dachte jetzt am Wochenende. Eigentlich, ja, also so auch, wie sie es halt inszenieren, natürlich, da sind sie schon die allerbesten, gell? Irgendwie, das ist die Faszination bleibt einfach, ja. Das ist auf jeden Fall so. Ja, du hast das angesprochen am Freitag. Die Bedingungen wurden eigentlich schneller, irgendwie am meisten vielleicht auch mit der besser werdenden Sicht zu erklären. Also die Läufer haben sie ja da wirklich deutlich besser getan dann mit hohen Startnummern. Ja, du hast das gesagt, Florian Schieder, die größte Sensation eigentlich mit Startnummer 43, ist der Zweiter geworden, war davor noch nie in den Top 10 im Weltcup. Dann haben wir, ja, du hast gesagt, der Jared Goldberg ist eigentlich der ärmste Teufel. Der ist jetzt dann nur auf Platz 4 gelandet mit Startnummer 28. Der ist dann noch eben rausbuxiert worden. Wir haben auch einen Miha Robert auf Platz 7 mit Startnummer 45, dann noch ein Broderick Thompson mit der 39 auf 9, Justin Murissier, gut, den kennen wir natürlich, den Namen noch mehr, aber mit Startnummer 47 auf Platz 12. Das war dann wirklich noch lange spannend, vor allem auch, ja, auch deswegen vielleicht spannend, weil es eben auch diesen Sturz gegeben hat, nicht? Muss man auch sagen, da war das Rennen dann auch noch länger unterbrochen. Henrik Röhr, der hat sich ja da bis zu wahnsinnig, also ganz, ganz komisch eigentlich. Nach dem Zielsprung, alles scheint schon sicher und dann verschneidet es ihm noch da ganz, ganz schier die Ski. Offener Wadenbeinbruch hat er sich durchgezogen, zugezogen, das hat man eh auch schon an den Bildern gesehen, dass die Beine da ja leider in die falsche Richtung geschaut haben. Und irgendwen hat es davor auch noch erwischt, den hat es fast, gell? Also den hat es auch die Skier irgendwie zusammengeschlagen. Also irgendwie dürfte es da ja unscheinbar ruppig gewesen sein, noch die letzten paar Meter ins Ziel. Ganz, ganz schräg. Also da leider eine schwere Verletzung. Ja, wo machen wir weiter? Ich würde dann gleich noch beim Freitag bleiben. Da ist der Nils Hintermann auf Platz 3 gefahren. Ja, und den würde ich jetzt schon gern erwähnen. Irgendwie ein Spezialist für schlechte Sicht. Ja, also irgendwie, ja, weil es da eben am Freitag noch früh ein bisschen flacheres Licht war und so weiter. Der war da auch in Quidfield, glaube ich, hat der sogar schon mal gewonnen, auch bei ähnlichen Bedingungen. Und er sagt auch von sich selber, das ist ihm relativ wurscht, wenn's da nicht so gut läuft von den Sichtverhältnissen her. Und auch spannend, habe ich in den Schweizer Medien dann gelesen, der hat sich also eigens mit einer Mentaltrainerin auf dieses Wochenende vorbereitet, weil er gewusst hat, hey, ich kann mich irgendwie in Kitzbühel noch nicht so ganz überwinden, hat dann extra nochmal Sessions gemacht, das ist noch nicht so ungewöhnlich. Was ungewöhnlich ist, er ist angeblich ins Schwimmbad gegangen und ist dort vom 7-Meter-Turm gesprungen ein paar Mal, um sich dann noch mehr zu überwinden. Vor allem der Sprung bei der Hausbergkante, hat er gesagt, war der, wo er zu viel Bammel gehabt hat. Und das war jetzt also das Rezept und die Methode, mit der den Körper irgendwie auch an den freien Fall oder so gewöhnt hat anscheinend. Fand ich ganz spannend. So ist das irgendwie dann dazu ja zustande gekommen. Und es hat für Platz 3 für Platz 3 am Freitag gereicht. Ja. Wenn wir schon bei der Schweiz sind, also Marco Odermatt, der ist am Freitag da eben nach diesem Missgeschick da im Steilhang, im Ziel herumgehumpelt, muss man sagen. Der hat dann eben auf den Start am Samstag verzichtet. Null Punkte hat es gegeben am Freitag. Und da war man sich dann schon ein bisschen war man schon in Sorge. Die Diagnose war dann eine nicht so tragische. Also die WM sollte eigentlich nicht in Gefahr sein. Ihm geht's grundsätzlich ganz gut. Eine Quetschung, eine Prellung im Knie, was man jetzt so gehört hat. So genau, das ist so die Diagnose, die ich jetzt noch herausgefunden habe. Also da dürfte man, es heißt auch konservativ behandeln, das Knie von Marco braucht ein paar Tage Pause, hat es geheißen. Die nimmt er sich jetzt und dann sollte alles wieder soweit in Ordnung sein. Ja. Magst du was dazu sagen noch?
Ja, die Frage ist jetzt natürlich, fährt er in Schladming oder fährt er nicht in Schladming? Ich glaube, dass man... Slalom, ja. Er findet ja dort jetzt ein Riesenslalom genau. Statt. Ist ja große Premiere, Dienstag, ja. Das bekannte Night Race. Und man packt dann hinten dran noch einen Riesenslalom am Mittwoch. Mhm. Weiß ich nicht, ich habe die Aufstellung noch nicht gesehen. Kann mir schon vorstellen, je nach Schwere dieser Quetschung, dass man da auch sagt, hey, dosieren wir, halten wir ein bisschen zurück. Es ist ja so, dass er nicht zwingend jetzt auch muss. Ja, also genau, ja. Der Druck ist da relativ überschaubar auf ihn. Und warum sollte man jetzt da irgendwas riskieren? Weil wenn ein Knie angeschlagen ist und es passiert was, kann aus einem angeschlagenen Knie ein sehr schwer verletztes Knie werden. Ja. Und das einzugehen bei einem Vorsprung von immer noch über 220 Punkten im Gesamtweltcup, den er schon gewonnen hat. Also jetzt auch nichts, ich bin 34 und das ist mein letzter Shot, den ich habe, oder bin der Panther, der es 10 Jahre vergeblich versucht, weil der Grattler von Hirscher da immer vorne wegfährt. Es ist ja eine ganz andere Ausgangslage und da wird man nicht das große Risiko eingehen, und die WM hat so eine Strahlkraft und so einen Charme auch, glaube ich, dann für Marco Odermatt, dass er da, dass man da sehr behutsam vorgehen wird. Und ja. Du, ich würde ihn gerne sehen in Mittwoch in Schladming, weil das wäre das Zeichen, dass eigentlich alles in Ordnung ist. Mhm. Aber wenn das nicht 100% ist, wird man's, glaube ich, nicht machen. Und da hast du bei ihm vor allen Dingen natürlich auch wieder gesehen, diese Rücklage, wie er drinnen hängt, leichte Hermann-Meyer-Vibes, wie er da in der, wie die Beine abspreizen, welche Klasse und welche Körperbeherrschung er hat. Das ist schon Wahnsinn. Also viele andere hätten da einen ganz, ganz üblen Sturz hingelegt. Und er hat eben genau diese Skills, die Dinge abzufangen, so wie ein Kilde da unten dann auch reagiert. Also habe ich sonst nur besser von Bodie Miller gesehen, der ja mal mit der Werbebande mitgefahren ist, der da den Ski draufgepackt hat. So, ja. Aber das sind schon die Ausnahmekönner. So, und es ist part of the game, die ganz schweren Verletzungen. Manchmal sind sie nicht zu vermeiden, ja. Aber dieser letzte Impuls, da noch den schweren Sturz zu vermeiden, das ist Teil der großen Klasse, die beiden haben. Und das, ja, war schon spannend, ja. Aber nein, gut, ist halt Risikosportart, ist die Streif und die verzeiht dir nicht viel. Und es gibt ganz unscheinbare Stellen und Momente. Ich spreche jetzt schon über den Samstag, als Thomas Dresen in der alten Schneise, wo eigentlich nix ist. Da geht normal auch die Kamera nicht drauf, weil das mal eine Passage ist, wo ein bisschen Ruhe hat und plötzlich liegt der Thomas im Schnee. So, Schlagwelle erwischt und er war draußen. So, also die Gefahr lauert an jeder Ecke. So, das ist halt, das ganz große Selektive, und deswegen sind wir bis auf wirklich Röhr froh, dass ansonsten das Ding eigentlich sehr glimpflich ausgegangen ist. Ja. Ja. Soll ich mit den Deutschen gleich weitermachen?
Ja, oder? Weil da gab's ja dann auch ein bisschen sozusagen Kritik, dass man das nicht ideal gelöst hat, gell?
Ja, das war vor allen Dingen Thomas, der unten im Ziel stand am Samstag. Freitag lief sehr gut mit dem 13. Rang. Und ganz ehrlich, wenn die Sichtbedingungen sich nicht so massiv verbessern, er hatte die Startnummer 2, du hast es ja angesprochen, welche Startnummern da noch reinfahren vorne, dann wird es eventuell ein Top 5, Top 6 Ergebnis. Und das wäre nach den ja überschaubaren Ergebnissen, die aber ganz logisch, ganz natürlich sind, nach so langer Abwesenheit, wäre das ein fettes Ding gewesen. So war auch der 13. Platz extrem gut. Dann hat er am Samstag die Startnummer 20 gehabt. Ja. Da waren die Bedingungen wieder anders. Da war in seiner Phase die Sicht dann auch schwieriger. Und dann, ja, der Mann, der wirkt immer so ruhig, der ruhige Bär, alles so geschmeidig, passt schon. Aber da ist riesige Energie drin. Mhm. Und die hat er unten rausgelassen, hat auch drüber gesagt, ja, dass man da zwangsläufig von ganz oben starten muss. Und hier und da, ja, da war auch sehr viel Frust mit dabei, weil ich fand die Abfahrt am Samstag nicht unfair.
Ja,
ich kann Ansätze verstehen
seiner Kritik. Wir sehen es sozusagen von der Couch aus, ja, aber es war jetzt nicht so wild, gell? Ja,
sonst hätten wir mehr Beschwerden auch gehabt. Ja, und auch wenn wir jetzt rein logisch die Ergebnislisten auch durchgehen, da fand ich den Freitag eher fragwürdiger, wenn wir uns da die Mixtur anschauen, als den Samstag. Und er war mit der Einzige, von dem ich das dann wirklich so gehört hat. Ich glaube, er war schon auch frustriert über das, was ihm da passiert ist. Ja, so, ja. Auch wenn natürlich manche Punkte zutreffen. Aber ja, du kannst halt im Abfahrtssport auf der Streif kannst du nicht sagen, oh, jetzt wird die Sicht schlechter, jetzt gehen wir mit dem Start nach unten und die Ersten hatten gute Sicht, da fahren wir von ganz oben. Geht ja logistisch überhaupt nicht. So. Mhm. Und das ist bei so einer Strecke, wenn das Wetter nicht 100% stabil ist, 58 Starter, kannst du es nicht jedem recht machen. Geht halt nicht.
Ja.
Ja. Voll. Also das würde ich nicht überbewerten und er hat es dann schon hinten raus in dem Interview hat das schon auch ein bisschen relativiert, dass er das schon auch ja so ein bisschen dann einordnet und sortiert und ja, sagt aber auch, okay, wir Athleten werden nicht gefragt. So, das ist schon ein Punkt, den er kritisiert, den er immer wieder kritisiert, dass man schon drüber auch diskutiert hat, fährt man von ganz oben, hat da wohl so aus dem Nähkästchen ein bisschen geplaudert und dann sitzen da die Athletensprecher und zu denen geht man hin und sagt, ja, ihr fahrt's da von da oben. Er sagt dann, für was gibt's denn die Athletensprecher? So, die müssen ja eigentlich in solchen Entscheidungsprozesse mit involviert werden. Aber klar, hey, auch hier, Show ist natürlich ein Faktor und Kitzbühel ist halt nur Kitzbühel, wenn es von oben nach unten gefahren wird. Also wenn die Mausefalle mit dabei ist, von Mausefalle bis Zielsprung so gefühlt, dann ist es 100% Kitzbühel. Ja. Und gerade an diesem Samstag war auch wesentlich mehr los als am Freitag. Das war deswegen 51% Kilde, was ich vorhin gesagt habe. Das war vom Gefühl her, auch vom Ambiente, von allem drumherum, ja, mit Weißwürstelparty und Schieß mich tot, ist ja das halt die klassische Abfahrt. Und da steht halt die Show im Vordergrund. Und wenn es fahrbar ist für die Athleten und wenn es nicht wirklich gesundheitsgefährdend ist, dann zieht man es durch. Und gesundheitsgefährdend, das war es nicht am Samstag.
Ja, absolut. Ja, ja, magst gleich insgesamt
DSV. Ja, ja, ein paar Lichtblicke haben wir dabei, also ein 15. Rang von Andy Sander.
Ja.
Ja, ist halt ein ganz kleiner Lichtblick, so. Also, ja, weiß nicht. Das ist der Vize-Weltmeister in der Abfahrt, so. Mhm. Ja, aber die Ergebnisse waren wirklich alle nicht gut und dieser 15. Rang, okay, auch hier ist es am Freitag passiert, auch bei ihm Startnummer 23, wenn wir die hohen Nummern ein bisschen rausrelativieren und uns rein aufs Leistungstechnische und auch auf die Abstände mal schauen, ja, dass es 94 Hundertstel sind, nur auf Griechmeier, ja, dann ist es auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Den wird dann 19. am Samstag, ja, ist in Ordnung. Ja, aber ich kann jetzt mich nicht hier hinstellen und jubeln und sagen, ah, Andy Sander ist back. So. Mhm. 11. Platz, Peppi Ferstl am Samstag. Gut, Start Nummer 2, voll ausgenutzt. Also da hat man ja auch, wie gesagt, schon die Thematik drinnen, dass es hinten raus nicht leichter wurde. Romain Baumann, 8. Rang. Insgesamt mal wieder ein leichter Aufwärtstrend, mit dem ich schon tatsächlich leben kann. Ich habe immer noch das Gefühl, dass mit der Materialabstimmung nicht alles passt. Also sind mir auch Passagen dabei, Gleitstücke, die ich viel besser gesehen habe in den letzten Jahren. Also ich glaube, da geht es jetzt nicht um einen Schliff an einem Tag, sondern ich glaube, da geht es vielleicht um so ein gesamtes Setup. Felix Neureuther hat diese Thematik ins Spiel gebracht. Dazu bin ich viel zu weit weg, ja, der noch nie in der Wachskabine stand, aber der natürlich Zahlen und Entwicklungen schon im Blick hat. Aber wenn dann das auch noch gefüttert wird von einem absoluten Fachmann wie Felix Neureuther, dann muss man über die Thematik sprechen. Und sie sind ja einfach viel zu weit zurück. Wir haben hier oft über dieses starke Kollektiv gesprochen, dass man mehrere Optionen hat. Und das sind jetzt langsam, also das sind Ergebnisse, wenn man so jetzt bleibt für diese Saison noch, ist okay, dann muss man aber trotzdem über vieles nachdenken und viel bearbeiten im Hinblick auf die neue Saison. Ich bin mir sehr sicher, dass wir keinen Podestplatz mehr sehen werden von den deutschen Speedherren in der Saison. Und dann stehst du blank da und das wäre schon eine Enttäuschung.
Ich wechsle jetzt zum ÖSV.
Gerne.
Da hat eben dieser Sieg von Vincent Griechmeier natürlich sehr viel wettgemacht auch. Man hat sich ja wirklich komplett hinterfragt, die ganzen Strukturen im ÖSV, du wirst es auch mitbekommen haben, auch wenn du jetzt letzte Woche nicht dabei warst, Tobias, aber da ist ja wirklich, wenn es mal nicht rund läuft, du kennst es, ist der ÖSV auch sehr gut in der Selbstzerfleischung natürlich, ja. Und jetzt sieht man da, der Griechmeier gewinnt, der Feller führt nach dem ersten Durchgang, da sagt man sich, hey, schaut, dass es nicht ins Ziel gebracht hat, der ist schon recht früh dann im Slalom ausgeschieden. Und dann gab es am Sonntag nämlich das schlechteste Resultat seit 41 Jahren im Kitzbühel-Slalom für den ÖSV. Also so knapp ist es halt auch beisammen, gell? Sieg und Debakel.
Kann der große Triumph werden, so ja. Vom Local Hero. So, genau. Das wäre es ja gewesen, die große Geschichte.
2 Siege an 3 Rennen, das wäre Wahnsinn gewesen für den ÖSV. Worauf ich eigentlich hinaus will, klar, Griechmeier gewonnen und dann am Samstag, glaube ich, Platz 5, genau Platz 5 ist er geworden. Beide Male natürlich bester Österreicher, aber am Freitag 2 Österreicher in den Punkten, am Samstag 3 Fahrer in den Punkten. Ja, das ist so gut wie nix. Ja. Du hast das jetzt angesprochen, der Julian Schütter hat sich das Kreuzband gerissen, das ist ja eine arge Geschichte. Der Henrik Röhr ist gestürzt, der Schütter war der Nächste auf der Strecke, ist abgewunken worden und war aber noch besser unterwegs als der Florian Schieder, der dann Zweiter geworden ist. Also die Teilzeiten haben richtig gut ausgeschaut. Wird abgewunken bei der alten Schneise, wo es am Tag drauf den Thomas Dresden erwischt hat, wird raufgebracht und fährt dann irgendwie sogar, die Pause hat so lange gedauert, dass der Schütter gesagt hat, okay, fahr gleich, wieder als Nächstes, ja. ist nicht in die Punkte gekommen und am Tag drauf hat er sich das Kreuzband gerissen, ja, ist gestürzt, ist dann zwar, glaube ich, sogar noch selber ins Ziel gefahren, aber hat sich das Kreuzband gerissen, ja, das ist so der einer, den man jetzt immer wieder mal erwähnt hat, ja, das ist vielleicht dann doch ein Junge, der es jetzt schafft, sich da im Weltcup ein bisschen zu etablieren in dieser Mannschaft. Der ist eigentlich gerade erst am Anfang gestanden und hat jetzt erst die ersten paar Weltcup-Abfahrten mitgemacht. Jetzt ist da eben der Kreuzbandriss da, ja. Und dann bleiben halt, ja, also dann bleibt halt der Griechmeier, der sicher für die WM natürlich dabei ist. Sogar als Weltmeister fällt mir gerade ein. Wir hätten ja eigentlich beim ÖSV würden wir da 5 Startplätze sehen. Wahrscheinlich ein Daniel Hemmetsberger ist dabei, der war scheinbar am Podest in dieser Saison, aber die Formkurve, muss man sagen, die zeigt nach unten. Ich meine, Platz 8 am Samstag immerhin, ja, aber trotzdem, ja, da war schon mal besser drauf, sage ich jetzt mal, da ist es besser zusammengelaufen auch. Und dann hat sich Ottmar Striedinger, wenn man so will, empfohlen an diesem Wochenende. Er ist am Samstag Sechster geworden, am Freitag war er 14. und damit zweitbester Österreicher, also eigentlich ist der dann für mich jetzt einmal auch dabei in, ja, bei der WM. Aber dann, ich könnte es da nicht sagen, wer da noch zwei andere Kandidaten wären jetzt für die Speedrennen. Ja, das ist schon arg, wie schnell das auch gehen kann. Ja, du hast der Verletzung von Max Franz, Christoph Krenn wäre da auch einer gewesen, der ist auch verletzt, der da vielleicht dann doch regelmäßig im Weltcup zu sehen gewesen wäre. Aber diese Mannschaft ist da ja auch vor allem, da sieht man wieder eben dieser Rücktritt von Matthias Mayer, der wiegt irrsinnig, irrsinnig schwer.
Naja, und der wäre dir aufs Stockerl gefahren in einem von beiden Rennen, ja, in Normalform. Ja, so.
Wird man fast.
Und dann hast du wieder zwei Asse im Ärmel und das... Ja. Überdeckt dann halt immer noch alles so.
Wo ich wirklich, wirklich beeindruckt bin, ist, dass der Vincent Griechmeier, über den alle geredet haben, im Laufe der ganzen Woche, ich glaube, fast jede Zeitung hat ein Porträt von ihm gemacht oder die ÖSV-Geschichte über ihn aufzogen, also unglaublich, und dann stellt sich der hin am Freitag und fährt am Freitag die Bestzeit, gewinnt das Ding, das ist schon so auch von der Nervenstärke her und so, kann man jetzt nicht so erinnern, dass es bei ihm in der Abfahrt in Kitzbühel, Super-G hat er schon mal gewonnen, dass es da sonderlich gut gelaufen ist, ich habe so in Erinnerung mal einen Ausfall in der Traverse und so, ein Tor verpasst. Es ist in Kitzbühel nicht so super rund gelaufen für Vincent Griechmeier, und dass er das in diesem Jahr so hinbringt, das hat mich wirklich, wirklich beeindruckt.
Ja. Zeigt für ein gutes Oberstüberl. Gell?
Ja, genau.
Also, da muss der Kopf sehr stabil sein und sehr gut passen, um mit dem Druck dann, der nicht nur von außen kommt, er will ja selber auch die Abfahrt mal gewinnen. So wurde ja auch gefragt. Gleicher Stellenwert wie der Super-G-Sieg, sagt er nein. Nein.
Natürlich das nicht.
Ist was anderes. So. Ja. Und, ja, Respekt. Also, der darf euch nicht auslassen, weil sonst wird's dünn.
Ja. Ja, und dann hatten wir, ich meine, das sind echt einige größere Geschichten, aber der Abschied natürlich von Bert Voigts, wirklich einer der jetzt nie sich so aufgespielt hat und ins Rampenlicht sich gestellt hat, aber der wirklich über viele Jahre unfassbar, eigentlich vier Abfahrts-Weltcup-Kugeln, das wissen wir natürlich jetzt, haben wir jetzt auch in den letzten Wochen schon oft genug gehört, aber trotzdem unfassbar beeindruckend. Ich möchte dem Schweizer Blick danken, der Zeitung, weil die haben uns mit Informationen versorgt zum Rücktritt von Bert Voigts, die finde ich super. Ich lese das jetzt einmal vor, ja, pass auf. Der Blick hat nämlich so ein bisschen ein Tagebuch geführt vom letzten Renntag von Bert Voigts, ja. Und zum Frühstück, der Eintrag zum Frühstück lautet wie folgt. Wie es sich für einen Bauernsohn aus dem Emmental gehört, stärkt er sich mit Käse, Schinken, Brot und etwas Honig. Besonders ausgeprägt ist sein Appetit aber nicht. Während andere Athleten ein zweites Mal zum Buffet tigern, belässt es Voigts bei einer Portion. Ich finde diese Informationen, die braucht es auf jeden Fall. Wirklich großartig, super Idee. Cool, dass wir das jetzt auch mitgekriegt haben. Und in diesem Tagebuch ist dann noch gestanden, am Berg ist er gefahren mit der Thomas-Dresen-Gondel. Ja? Dann gab es ein Shake-Hands mit dem Arnie. Aber ein Selfie hätte ich jetzt nicht gesehen vom Voigts, ja. Also das haben viele, viele andere gemacht, aber Bert Voigts macht keine Selfies. Und um 13.37 Uhr hat es ein Bier gegeben. Das war Feierabendbier um 13.37 Uhr. Also das haben wir auch mitgeteilt bekommen vom Blick. Vielen Dank, sehr herrlich. NZZ hat natürlich auch noch schöne Geschichten gehabt, da habe ich auch eine Anekdote geteilt auf unserem Twitter-Account Apres-Ski-Podcast, fand ich ganz spannend, so von wegen, dass der dann schon auch, wie er so mit mit Trainern früher gesprochen hat, Trainingsbestzeit Vincent Griechmeier hat es einmal gegeben in einer WM-Woche, glaube ich, und der Voigt hat dann einfach gesagt, na, pass auf, der Griechmeier, der kann das nie und nimmer umsetzen im Rennen. Also der hat schon auch, ein Selbstverständnis dann gehabt, dass er einfach abliefern kann, wenn es wirklich darum geht. Und ja, einer der absolut besten der vergangenen Jahre, und ich habe so gut wie nichts Negatives von dem gehört, ja, muss man auch sagen. Nichts Negatives mitbekommen.
Sehe ich auch so. Ganz sympathische Erscheinung, und da ich selber ein kleines Bäuchlein habe, immer schön zu sehen, dass auch Spitzensportler mit dem kleinen Bäuchlein, das hieß es ja am Anfang, der ist gut, aber der hat so ein Bäuchle und genau, so. Ja. Damit wird es nicht ganz weit nach vorne gehen. Oh, der Kugelblitz hat da genau das Gegenteil bewiesen. Und ganz unscheinbare, gute Persönlichkeit. Alle haben, wie du sagst, sehr positiv von ihm gesprochen. Er kriegt von mir jetzt auch den Felix der Woche zum Abschied. Vielleicht stellt er sich den Felix der Woche ans Fensterbrett, dass da alle anderen dreien vorbeilaufen können. Und jetzt tut sich mir natürlich die Frage auf, ist Arnold Schwarzenegger der steirische Roger Federer? Weil Federer war ja letztes Jahr der Mann, mit dem alle ein Selfie wollten. Und jetzt ist es dann der Arnie. Also da sehe ich schon auch Parallelen zwischen Federer und Schwarzenegger.
Ja, absolut. Also wirklich, so gut wie jeder wollte irgendwie ein Foto haben oder so.
Aber man muss dem Arnie schon wirklich auch eins lassen, ja, weil da ist ja ein Promi-Auflauf aber während der Rennen, der Arnie sitzt vom ersten bis zum letzten Fahrer, sitzt der Arnie auf seinem Platz.
Und auch am ersten Slalom-Durchgang, gell? Nicht erst
so
zum Finale, sondern...
Eben, weil sind sie alle auf der Party vorher und kommen dann zum zweiten Durchgang. Ja. Der Arnie ist da. Der ist da nicht weg. Das ist ein richtiger Sportsmann. Ja.
Hab auch noch gesehen, ein Foto vom Johann Claret mit Arnold Schwarzenegger. Und
Altersgenossen
gefühlt. Genau, da ist dann gestanden irgendwie... ein Foto vom Schwarzenegger und vom Terminator aus der Region, wo er kommt, aus Tignes, glaube ich, ja, der Terminator von Tignes oder so, ja, herrlich. Auch ein Wahnsinn, der hätte auch fast wieder, wenn der Killer nicht gewesen wäre, Platz 2, unglaublich, dieser Johann Claret.
Ja, wirklich unglaublich. letzte Streif für ihn.
Genau.
Über ein Jahrzehnt immer mit dabei im Kampf ums Podest in den Top 5, ist wirklich der Wahnsinn. In dem Alter es ist privat wohl sehr, sehr schwierig gerade bei ihm. Das wurde kommuniziert vorher. Details wurden nicht genannt. Die haben uns auch nichts anzugehen. Aber die Phase muss extrem schwer sein. Und wenn es nicht Kitzbühel gewesen wäre, wäre auch nicht an den Start gegangen. Aha. Und dann da wieder so umzuswitchen, absolut beeindruckend. Und es ist, er wird mir im nächsten Jahr, wenn wir über Kitzbühel sprechen, wird er mir abgehen, weil er war wirklich da so eine Konstante. Und jetzt kommt noch die WM und dann kann man auch hier wirklich einen ganz, ganz großen auch würdigen, der noch viel unscheinbarer ist als viele anderen. Aber dieses Alter, diese Leistungen, dass es immer noch bringt. Wir haben ja immer gedacht so, okay, jetzt ist er nochmal mit 38, 39, 40, 41 nochmal super performt in Kitzbühel. Jetzt ist irgendwann Schluss. Ja, er macht es auch mit 42. Wenn er noch nächstes Jahr fahren wird, würde er wahrscheinlich wieder aufs Stockerl fahren.
So. Ja, kann man davon Wahnsinn. Ausgehen. Ja.
Ist schon Wahnsinn.
Ja. Mir ist noch auf der... Notizen habe ich noch, Cyprien Sarrazin ist auch gestürzt, aber das ist glimpflich ausgegangen, da Hausberg kannte, die Gegend war das, aber die Franzosen sind eh gebeutelt schon auch von Stürzen die Saison, aber das ist nochmal gut ausgegangen, ja. Und ich würde dann sagen, wir wechseln auf den Sonntag, wechseln die Disziplin, hätte ich vorgeschlagen. Und zum Slalom, der Daniel Jühl hat das gewonnen vor Dave Riding, kann man, glaube ich, mittlerweile Kitzbühel-Spezialist zu ihm sagen. Ja. Und der Lukas Broughton hat dann irgendwie völlig unspektakulär diesen dritten Platz nur abgestaubt. Aber dieses Rennen wurde irgendwie da in diesem Steilhang entschieden, ja, schon recht oben, also zwischen erster und zweiter Zwischenzeit. Da ist ja der Manuel Feller im ersten Durchgang unfassbar schnell gefahren. Da haben sie ja alle verloren auf ihn und damit hat er sich die Laufbestzeit im ersten geholt. Und beim Daniel Jühl war es eigentlich so, ja, der ist bis zu dieser Zwischenzeit dann noch auf Platz 2 gelegen und dann eben da in diesem Steilhang, zweitbeste Zeit auch in diesem zweiten Durchgang dann in diesem Steilhang oben. Da hat das eigentlich so rumgedreht und ja, die Läufer, die dann kommen sind, haben ohnehin in fast allen Stücken auf ihn verloren. Wirklich drittbeste Laufzeit noch im zweiten Durchgang, der hat sie da sehr leicht getan. Dave Riding mit der Laufbestzeit hat dadurch einen Sprung von 16 auf die 2 gemacht und dann eben so Lukas Broten, der Zweiter war nach dem ersten Durchgang nur die 15. Laufzeit und ist dann noch da auf Platz 3 runtergerutscht. Auch dem Linus Strasse ist es ja ein bisschen so gegangen, dass der da ja im zweiten Durchgang nicht mehr so schnell mitgefahren ist, aber die Form von dem, die gefällt mir wirklich gut, muss ich sagen. Also der wirklich, der ist verdammt schnell unterwegs.
Die Form ist brutal. Ja, also ja. Kitzbühel war jetzt nie sein Lieblings. Schweinsberg hat er letztes Jahr gesagt.
Ja, der
Gimp, ja. Die 14. Plätze waren es, glaube ich, die letzten zweimal. Und schau auf die Abstände. Also es fehlen 2/200. Das ist ja nix.
Genau, ja.
Fehlen auf den zweiten Platz von Dave Riding. Eine auf den dritten von Lukas Broten. Also eigentlich hätten wir am Stockerl noch anbauen müssen und den Linus damit mit draufstellen müssen, weil es war hinten raus schwierig, du hast es gesagt, und er hat es trotzdem sehr gut gemacht in beiden Durchgängen und ja, sagt dann auch, okay, das tut natürlich weh, aber so wie du sagst, er ist saugut drauf, fühlt sich total wohl. Jetzt kommt Schladming, hat er gewonnen letztes Jahr. Mhm. Strasser voll dabei. Also der mausert sich zur konstantesten Personalie im deutschen Skiverband. Mhm. Vielleicht zusammen mit einer Lena Dürr noch. Ist das aber, was er liefert und liefert und liefert. Und er scheidet ganz selten aus. Also Garmisch war eine Ausnahme, weil schau dir andere Kollegen an. Also Johannes Strolz, das ist ja schon wieder, und sorry, das ist ein Einfädler, der halt auch, ich fand ihn total unnötig.
Ja, klar, wir haben
das. Fahre ich da auch nicht runter in dem Tempo und sowas, aber er muss es langsam mal in den Griff bekommen. Ja. Weil das war jetzt auch nicht die schwierigste Passage und Stelle, sondern auch wieder total unscheinbar. Strolz eingefädelt, draußen. So.
Ja, wir haben das auch schon heute beim Standard eben besprochen. Eigentlich wirklich eine komische Stelle zum Einfädeln. Das war, glaube ich, so ein Doppeltor oder so eine Haarnadel. Ganz, ganz komisch eigentlich, ja. Also dann, ja, man merkt diese Verunsicherung. Und jetzt ist auch die Frage, nicht? Der ÖSV kann ja fast nicht anders als den trotzdem mitnehmen zu WM. Weil der ja bei der Kombination trotzdem muss sagen, du musst den dann und parallel wieder fahren und dann lassen wir ihn beim Slalom halt auch fahren. Ja? Und es ist jetzt eben nicht so, dass sich die anderen
schnappt niemanden im Endeffekt was weg.
Ja, muss man auch sagen, ja. Du hast halt der Marco Schwarz, der da einen blöden Fehler gemacht hat, jetzt fokussiert er sich eine Woche lang auf Slalom-Training, gell, dann, damit das am Sonntag passt, dann macht er diesen, so komischer Innenskifehler auch und so, gerade noch im Kurs geblieben, aber eben zweiter Durchgang nicht erreicht, Feller, der einfädelt, ja, aber die zwei sind natürlich, die sind fix, die fahren auch Riesenslalom natürlich dann bei der WM. Ja, und dann, dann ist die Frage, was man tut. Jetzt hast mit Adrian Pertl ist der beste Österreicher, Platz 9. Ja, okay. Wird nicht mal die volle WM-Norm in Deutschland bedeuten, nicht? Fabio Gstrein, der anscheinend angeblich super, super schnell fährt, ist auf Platz 10 gelandet. Ich weiß nicht, ja.
Im Training sind sie alle Weltmeister, gell?
Genau. Und dann hast du noch den Michael Matt da, ja.
Ja, so wie im Fußball jeder Verein immer den Jahrgangsbesten aus dem Lehrgang XY verpflichtet.
Ja, stimmt.
Akribischer Arbeiter und Jahrgangsbester, So. Ja. Ich hätte ja mal gerne eine Liste von den Jahrgangs schlechtesten Trainer. So. Ja, ja. Davon habe ich noch nichts gehört. Und genauso ist es dann auch im Training. Da höre ich auch nicht, ja, der ist im Training eine Vollkatastrophe. So, der bringt nichts. Ja. So.
Das mit dem Schlechtesten kenne ich nur aus dem Football, gell? Da gibt es diesen Mr. Irrelevant, der beim Draft wirklich der allerletzte Kerl ist, den dann irgendwer nimmt. Das gibt's dann. Und da gibt's ja jetzt aktuell, ach Gott, ich bin jetzt aktuell nicht so drin, aber der Mr. Irrelevant von irgendeinem Jahrgang ist jetzt gerade ganz gut im Football. Schreibt uns das gerne und schimpft uns, dass wir uns im Football nicht auskennen. Ja,
absolut. Ist eigentlich unser Job. So.
Genau.
Aber wie du sagst, ja, und die, so ein Johannes Strolz, ich würde es halt gern wirklich mal wieder sehen, wenn er total befreit runterkommt. Ja. Weil in Wengen, da ist er schon auch natürlich auch mal draufgefahren, mal ein Ergebnis reinzubringen. Ja. So. Ja. Weil das natürlich, es ist sein einziges Ergebnis und wir sind 6 Slaloms gefahren. Also 5-mal rausfliegen, ein Ergebnis, dadurch aber noch 12. Da heißt, mit so einem Sicherheitspuffer noch 12. zu werden, was dann sehr nah dran oder in vielen Rennen besser ist als Adrian Pertl oder Fabio Gstrein. Das zeigt ja schon, was drinnen steckt. Und lass ihn durchkommen und lass alles aufgehen in Frankreich bei der WM. Da kann er dir auch wieder eine Medaille einfahren. Weiß der, was möglich ist.
Voll.
So. Und deswegen klar. Ich würde ihn mitnehmen, würde ihn aufstellen. Ein Thomas Dresen zum Beispiel, der hat mit der Norm, hat sie, glaube ich, jetzt erfüllt, aber rein leistungstechnisch in den letzten Wochen hätte man gesagt, ja, eigentlich nicht, aber die anderen drängen sich auch nicht auf, also wird er natürlich fahren. So. Ohne dass ich jetzt der Bundestrainer bin, der ja schon die Aufstellung macht, aber klar fährt er, wenn er gesund ist. So.
Ja, beim ÖSV ist echt noch die Frage, also du darfst ja, habe ich letzte Folge, 14 ist glaube ich die Zahl an Leuten, die es mitnehmen darfst, und du hast halt aktuell im ÖSV ein bisschen so das Problem, dass da viele Spezialisten für nur eine Disziplin hast. Also da eben, im Slalom musst du das überlegen, im Riesenslalom gäbe es Brennsteiner, Leitinger, das sind so Leute, die nur eine Disziplin fahren, ob sie sich jetzt da empfehlen oder nicht. Ja. Gut, aber es gibt ja im Slalom auch noch, es gibt 2 Slaloms, Schladming, dein Lieblingsrennen in der Saison, Tobias, ja, und dann noch in Chamonix und danach wird entschieden, heißt es aus dem ÖSV, genau. Und sonst im Slalom, ist uns da noch abseits davon irgendwas aufgefallen? Ja, irrsinnig cooler Hang, diese Wellen, also irrsinnig schwierig und bei bestem Wetter, also es war ja richtig cooler Sport und herrlich zum Anschauen, muss ich sagen.
Absolut. Und Lukas Braathen führt jetzt die Slalomwertung an.
Ja.
Also Christoffersen, der sich schon auch nochmal gerettet hat so mit seinem zweiten Lauf, ist jetzt 2. Braathen 1. 370 Punkte. Christoffersen 365. Und der Daniel Jühl ist saustark. Mhm. Also muss man echt auch sagen, die letzten Jahre haben wir geschimpft über ihn. Auch völlig zu Recht. Aber die Saison von ihm ist blitzsauber. Und das ist wirklich gut. 334 Punkte. Also der ist voll in Schlagdistanz. Wenn in Schladming alles aufgeht zu seinen Gunsten, kann der plötzlich der Führende sein in der Slalomwertung. Und da sah es die letzten Jahre definitiv nicht danach aus, dass er da mit dabei ist. Aber schön, freut mich für ihn, ist für die Schweiz auch gut, dass sie da jetzt neben Loïc Meillard, der auch wieder einen guten 6. Rang gefahren ist, dass sie da einen 2. haben. Und im Windschatten, er ist ja auch schon ein bisschen bekannt dafür, immer ein bisschen zu brauchen, um reinzukommen, Ramon Zennhäusern wird auch wieder besser. So, also die Schweizer, ja, mit den Norwegern, was so das Teamgefüge angeht,
ja,
da tut sich schon was mit schon Vorteilen für die Norweger. Ja. Aber man macht da schon die richtigen Schritte nach vorne. Und jetzt schauen wir uns Schladming an. Alles möglich. Clément Noël, weiß ich nicht. Irgendwie ist, ja, er hat diesen, ich riskiere zu wenig und riskiere zu viel. Und er findet den Mittelweg nicht. Und wenn er diese ganz dünne Marge, wenn er die trifft, da fährt er auch wieder ganz vorne rein. Aber wenn er zu viel riskiert, fliegt er raus. Wenn er zu wenig riskiert, ist er 8. So. Bin ich ja, gespannt, aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Der hat Mojo verloren.
Ja. Der Bursch fährt eine Heim-WM und ja. Letztes Jahr vor Olympia haben wir auch gesagt, oh. Und dann war er da auf den Tag X. Also ich schaue schon Richtung, ein bisschen Richtung WM. Aber ja, du, es geht hier auch Schlag auf Schlag. Die Rennen sind in dieser Slalom-Januar, irgendwie verschwimmen da viele Dinge halt auch miteinander. Also klar kann man sagen, dass ein Lukas Brauten super stabil ist, ein Henry Christoffersen, Linus Strasser, Loic Meillard sind für, und Daniel Jühl sind für mich so die fünf Konstanten. Manuel Feller zähle ich schon auch noch mit rein. Marco Schwarz wird stärker. Viele Geschichten, glaube ich, wenn man da, könnten wir jetzt noch 2 Stunden reden, aber ja. Es bleibt heiß und ja, jetzt ja. Heute ist Montag, morgen ist schon wieder Schladming. Da kann alles, was wir jetzt reden, schon wieder über den Haufen fliegen.
So. Absolut, ja. Ja, genau, das ist mir noch aufgefallen, dass der Feller gefühlt ein bisschen raus ist jetzt eben aus dieser Slalom-Wertung, aus dem Rennen, weil der war vor Wengen 5 Punkte hinterm, ich glaube, Christoffersen hat da noch geführt, Zweiter in der Slalom-Wertung und jetzt ja, 2 Ausfälle sind halt schon wieder zu viel, wenn du auch noch nichts
mehr. Ja, mit 130 auf Braten und Christoffersen, wenn es nur einer wäre. Und Daniel Jühl ist auch schon fast 100 Punkte weg. Also da müssten die 3 da vorne auslassen und einer von den 3 kommt immer durch. Meistens sind es 2 von 3 und oft sind sogar 3 von 3. Und dann brauchen wir da nicht groß drüber sprechen, aber hey, er ist 5. Und die ich aufgezählt habe, ja, diese 6 Leute, die sind's und
ja, McGrath natürlich auch sauschnell unterwegs, aber auch sehr ausfallanfällig.
Er ist 13. In der Slalomwertung.
Ja, genau, eben.
Das sind 125 Punkte. Das ist voll. Ein Sieg und ein 15. Platz. Ich habe das Punktsystem nicht im Kopf, aber
weiß nicht. Alex Finner hat auch ein ganz komischer Ausfall, gell? Also, er hat für Sprunggelenk ungut ausgeschaut, aber
es
ist gewesen sein. Ganz, ganz schräger Sturz da. Ja, Tobias, magst du noch was sagen zu Kitzbühel oder haben wir schon längst alles gesagt? Dann machen wir eine kurze Pause. Ja, und dann schauen wir nach Italien, nach Cortina, wo 3 Speedrennen angestanden sind. In Cortina haben wir 2 Abfahrten gesehen und einen Super-G. Wir haben auch 3 ganz schön heftige Stürze gesehen. War auch ein wildes Wochenende, das immer, finde ich ein bisschen schade natürlich. Wurscht, was da passieren wird. Es wird ein bisschen untergehen an so einem Kitzbühel-Wochenende, gefühlt zumindest. Das werden wahrscheinlich die Italiener ein bisschen anders sehen. Die werden vielleicht dann doch noch mehr auch als Cortina mitbekommen haben. Aber ich finde es immer fast ein bisschen schade, dass man das so sagen muss, weil die Rennen an sich, die waren sehr cool. Ja, die erste Abfahrt hat Sofia Goccia gewonnen. Die zweite, irrsinnig schöne Geschichte. Ilka Stuhets hat dieses 2. Rennen am Samstag gewonnen und am Sonntag Ranghild Mowinkel. Auch da haben wir herrliche, herzige Emotionen gesehen, wie die im Ziel war und dann gleich von der Teamkollegin umarmt wurde. Das war sehr, sehr cool. Ja, Sofia Goccia, jetzt fahrt sie da am Freitag. Waren wir alle auch ein bisschen gespannt, wie ist sie jetzt so in Form? Fahrt am Freitag da zum Sieg, auf ganzer Strecke sozusagen. Ja, am Samstag haben wir ein verkürztes Rennen gesehen. Ja, und dann am Samstag dieser Sturz, ja, bei dieser Welle, wo es am Freitag schon Corinne Sutter erwischt hat, ganz komisch eigentlich, sind sie mit sehr viel Speed hingekommen, dann die direkte Linienwahl, die dann vielleicht zum Problem worden ist, und bei der Sofia Goccia war es mehr so ein, hat irgendwie ein bisschen nach so am Innenski ausrutschen auch ausgeschaut, und dann ist sie eben da auch doch, das Tempo ist da recht hoch ins Netz geflogen, und dann hat sie eben auch auf einen Start am Sonntag verzichtet. Da hat man gehört, leichte Schmerzen im Knie, eine Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf die WM. Die letzte WM, da gab es ja so einen Heartbreak für die Sofia Goccia, da war sie nicht dabei. Ja, und dann auch Corinne Sutter, auch da eben der Sturz, die hat es ein bisschen mehr ausgehebelt, muss man sagen, die ist ziemlich heftig aufgekommen, war im Spital, hat sich durchchecken lassen, Da ist rausgekommen, keine schwere Verletzungen an Knie, an Bändern, an Knochen, auch keine Gehirnerschütterung.
Ja, leichte Gehirnerschütterung war schon.
Ja. Aber sie hat dann eben auch einfach aus freien Dingen auch irgendwie gesagt, hey, ich bin überhaupt nicht renneinsatzbereit, das macht keinen Sinn, hat eben dann auch verzichtet, ja. Und ja, wenn man irgendwie schon bei den Stürzen sind, die Nina Ortlieb, die hat es auch erwischt da am Samstag, ja, die hat eben eine Gehirnerschütterung davongetragen, wurde über Nacht quasi im Spital, ja, da hat ja auch das Knie dann wieder ein bisschen gezwickt, aber auch da gab es irgendwie Entwarnung, also da sollte es ganz okay sein mittlerweile, ja.
Ja, da wird natürlich jetzt auch, wenn wir gerade über Corinne Sutter sprechen, warum sollte sie jetzt dann auch großes Risiko eingehen? Sie wird die Abfahrtskugel nicht gewinnen, sie wird die Super-G-Kugel nicht gewinnen, die WM steht immer noch vor der Tür. Warum riskieren jetzt so? Mhm. Also wir sind jetzt auch in einer Saisonphase, wo dann natürlich gut dosiert und gut abgewogen werden kann. Ja, so dann auch eine Sophia Gotcha, die auch sagt, den Super-G, die Super-G-Kugel, die werde ich nicht holen. So. Und warum sollte sie ein Risiko eingehen? Das sind dann ganz natürliche Prozesse, die man zu anderen Saisonphasen vielleicht anders gesehen hätten. Aber ist ja nur gut, wenn da selbst eine Sophia Gotcha, die normal hätte sie gesagt, gut, lass ich mir über Nacht das Knie abmachen und fahr dann ohne Knie und am nächsten Tag lass es mal wieder dran machen. Dass auch sie mal da ein bisschen vernünftig ist.
So. Ja, eben, wenn es eine Abfahrt gewesen wäre, wer weiß, dann wäre vielleicht die Motivation höher gewesen, aber wie du schon sagst, Ja, Ilka Sturz, über die würde ich jetzt gern reden. Am Samstag eben dieses verkürzte Rennen hat sie gewonnen. 10. Weltcup-Sieg, der erste Weltcup-Sieg seit 4 Jahren. Die hat ja wirklich eine schwere Knieverletzung gehabt, WM 2019 noch zum zweiten Mal Gold in der Abfahrt gewonnen und dann eben Kreuzbandriss und das war aber auch wirklich ein bisschen komplizierter als ein, das klingt so makaber, gell, aber wir sind eben im Skiweltcup, als so ein sauberer Kreuzbandriss, ja, es gab dann wirklich doch größere Komplikationen, das hat länger gedauert, ja, und dann war sie eh schon gut drauf, auch gute Form gezeigt und in St. Anton, da ist sie komplett in dieses Netz gefahren, ja, bei dieser Linkskurve, wo es dann diesen Sprung in die Schlucht reingegeben hat. Du hast den Bodie Miller vorher erwähnt. Bei ihr hat das eben nicht so funktioniert. Die hat das nicht geschafft, da den Bodie Miller zu machen, sondern die ist eben wirklich da im Netz auch hängen geblieben. Die hat es da ziemlich heftig reingefetzt, muss man sagen. Und sie hat selber auch auf Instagram ein Video gepostet, noch vor den Rennen in Cortina, was da jetzt alles dabei war. Sie hat ein bisschen ein Mini-Rehab das Ganze genannt, also Mini-Reha da eingelegt. Der Knöchel auf dem rechten Bein dürfte ordentlich lädiert gewesen sein. Die hat sich mit Wassertherapie, mit Lasertherapie, mit Massagen, Kräftigungsübungen, Gleichgewichtsübungen darauf vorbereitet. Und ja, dementsprechend war die auch irrsinnig emotional schon am Freitag Platz 2 und am Samstag dann der Sieg, der hat ihr irrsinnig viel bedeutet, das hat man gesehen. Wie gesagt, sie hat schon zweimal einen WM-Titel 2017, 2019 in der Abfahrt eingeholt. Die ist eigentlich auch eine richtige Größe dieser Disziplin, muss man sagen. Und ja, ich habe jetzt dann mal nachgeschaut, weil mich das interessiert hätte. 3-mal Weltmeisterin in der Abfahrt, das hat Annemarie Moser-Bröll geschafft in den 80ern, ja, und Christel Kranz da in den 30ern. Also sie wäre dann die Dritte, wenn ihr das gelingt. Und jetzt, ja, irgendwie empfiehlt sie sich zumindest, dass sie da ein Wörtchen mitreden kann. Und ich habe jetzt gerade noch, weil du es auch angesprochen hast, diese Kugeln, die ist halt jetzt, ja, zur Sophia Gotcha, sie ist auf Platz 2, da fehlen noch 108 Punkte, ja, aber sie ist auf jeden Fall die erste Verfolgerin plötzlich auch von der Sophia Gotcha. Also das ist wirklich beeindruckend. Bei Kestle hätte ich jetzt noch probiert, ich habe kurz nachgeschaut, ihr Ausrüster, ja, die haben geschrieben auf Instagram, after decades, also nach vielen Jahrzehnten anscheinend, der erste Sieg wieder. Ich habe seit 2000 zumindest, habe ich zurückgeschaut, seit 2000 habe ich nichts gefunden, ja, also das dürfte echt schon wirklich ja, die Marke war ja früher wirklich groß, ist echt der erste Sieg seit, ja, seit Jahrzehnten, kann man in dem Fall, kann man in dem Fall wirklich sagen.
Ja, viel Good Story von allen Seiten, ja, weil die Karriere war kurz vorm Ende und jetzt, ja, sprechen wir hier über solche Leistungen und solche Perspektiven. Wie gesagt, WM kommt dann auch noch und ja, diese One-Woman-Show von Sophia Gotcha, die ist halt jetzt auch beendet in der Abfahrt und da hat sie auch einen Anteil dran. Das ist schon echt, echt beeindruckend. Und wenn wir schon Richtung Felix des Jahres dann im März schauen, da ist sie aber ganz, ganz oben in der Verlosung dabei, ja, gell? Weil da kommen ja die Überraschungen aus dem, die, mit denen wir nicht gerechnet haben. Und ich meine nicht, Lukas, dass wir beide in der Saisonvorschau über Ilka Stujic gesprochen haben.
Also na, ich zumindest nicht. Erst in Lake Louise, gell, wo wir dann geredet haben auch, ja. Das war eigentlich war, ist es jetzt auch nochmal der letzte Versuch, sozusagen, hat sie auch formuliert, gell, mit neuem Ausrüster und so weiter.
Neues Team und alles genau, verändert, so.
Probieren wir es nochmal, ja.
Und, hat man gut gemacht.
Ja, voll, genau, ja. Ja, ich schaue da gleich auch auf den Sonntag auf diesen Super-G, also Ranghild Mowinkel hat da gewonnen. 5 Super-Gs bis jetzt haben wir gesehen, 5 verschiedene Siegerinnen in dieser Saison, also eine umkämpfte Disziplin. Ja, und auf Platz 2 Cornelia Hütter, tatsächlich ein Podestplatz bei den Frauen für den ÖSV. Das war so ein bisschen, es war eine große Erleichterung, weil wie die ins Ziel gekommen ist mit der Startnummer 16, hat man wirklich echt das irgendwie gemerkt, man hat auch die Betreuer da im Ziel gesehen, die Teamkolleginnen. Klar, boah, klar. Das war wirklich eine große Erleichterung, dass das jetzt einmal wieder knappt hat, dass die Conny Hütter einen super Speed hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat man auch gesehen, auch in St. Anton da, eben dann ausgefallen mit Zwischenbestzeit. Jetzt hat es da wirklich geklappt. Was ich beeindruckend finde, die hat tatsächlich die Renate Götschl angerufen, ihres Zeichens Cortina-Spezialistin. Ich glaube, der 10-mal in Cortina gewonnen und hat angerufen und hat sie erzählt im UF. Ich habe gesagt, ja, erzähl mir was. Wie fährt man dort? Erzähl mir was. Und was genau sie erzählt hat, weiß ich nicht, aber ich finde die Vorstellung echt cool, dass die sozusagen wirkliche Legende anruft und um Rat fragt, so unverbindlich. Renate Götschl ist ja da im Steirischen Landesverband, das ist ja alles ein bisschen lokal politisch auch aufgebaut in Österreich, ja, jeder Landesverband ist sich da selbst am nächsten, aber da ist die Renate Götschl eben in der Steiermark, wo die Cornelia Hütter her ist, im steiermärkischen Landesverband dabei. Und da ist dann eben auch der Weg ein kurzer zu ihr und hat tatsächlich nach Rat gefragt und es hat geklappt. Ja.
Ja, wahrscheinlich kam während des Gesprächs kam noch ein zweiter Anruf rein. Da stand Peter S. auf dem Display. Der wollte allerdings fragen, ob die Renate nicht nochmal zurückkommen kann und wieder fahren kann. So, ja. Als Sofortmaßnahme.
Wahrscheinlich, ja. Ja, das wird dich am meisten gefreut haben, gell, dass dieser Peter Schröcksnadel sich in letzter Zeit wieder öfter geäußert hat.
Ja, und ich saug ab, ich bin heavy User, ja. Ich saug alles auf, Lukas.
Ja, genau. Fakt ist aber, dass wir jetzt, glaube ich, 16 Rennen in Folge kein Podest gesehen haben für Österreich und jetzt hat es wieder geklappt. Ja, Conny Hütter ist ja auch wirklich eine Bank. Ich versuche das echt auch noch vor der WM dann ein bisschen herauszufinden. Diese Geschichte, die ist mir noch nicht ganz aus dem Kopf gegangen, eben mit ihrem Kopf, ja, dass sie ja da in Lake Louise sogar auf einen Start verzichtet hat, weil sie gesagt hat, dass sie da teilweise in der Sicht eingeschränkt ist, was mir an den Mauro Kawietzl auch ein bisschen erinnert. Das dürfte ja anscheinend jetzt überhaupt kein Problem sein derzeit, aber wer weiß, vielleicht erwische ich sie da auch und vielleicht kann ich mit dir auch drüber reden, das wäre mein Ziel jetzt, mein persönliches bis zur WM, aber die ist eine Bank auf jeden Fall für die WM, ja. Ich schaue da eben jetzt auch immer schon ein bisschen stärker drauf. Nina Ortlieb war auch schon auf dem Podest in dieser Saison, puh, ja, die ist jetzt eben gestürzt, schauen wir, wie es der überhaupt geht, empfehlen tut sie sich jetzt aktuell auch nicht so sehr. Miriam Puchner war auch am Podest in dieser Saison. Olympia Silber, die wird wahrscheinlich gesetzt sein, noch am ehesten in diesen 2 Speed-Disziplinen. Und dann haben wir, ja, Tamara Tippler, Ramona Siebenhofer, Stefanie Venier, die war Beste in der Abfahrt da am Wochenende jetzt. Niki Schmidhofer mit Super-G wird glaube ich, ganz schwer. Ich glaube, das war dann zu wenig, um sich wirklich für die WM zu empfehlen, zumal es eben nur für eine Disziplin wäre und man eben auch in der Gesamtzusammenstellung von dem Team schauen muss, dass man da eigentlich vor allem im Speed-Bereich Leute mitnimmt, die in zwei Disziplinen an den Start gehen können. Ja, ja, also abgesehen von diesem Ergebnis, ja, war es eh wieder recht durchwachsen, aber eben am Sonntag hat es dann geklappt für die Cornelia Hütter und jetzt ist man doch wieder ein bisschen positiver und dann gab es noch einen Trainer, der entlassen wurde, da reden wir vielleicht später noch drüber, aber genau, ja, es schaut wieder ein bisschen besser aus und überhaupt, weil ein Österreicher die Kitzbühel-Abfahrt gewonnen hat, ist ja sowieso alles wieder in bester Laune. Aber ja. Tobias, ja, Podestplatz hat es auch für Deutschland und ja, für ja. die Kira Weidel gegeben.
Jawohl, ja. Jawohl. Ja klar, wenn wir im Speed über deutsche Podestplätze sprechen, ja. dann ist es nur Kira Weidel, bei den Männern und bei den Frauen. Das heißt ja, die Kira hat im Sommer mit den Männern trainiert.
Ja.
Im nächsten Sommer sollten, glaube ich, die Männer mal mit der Kira trainieren.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja.
Drehen wir die Geschichte mal um, weil es ist ja. gut. Sie ist voll dabei. Sie ist konstant. Es geht nicht in jedem Rennen auf, was die zweite Abfahrt dann gezeigt hat. Aber dieser technische Fortschritt, der im Super-G sehr, sehr, sehr klar erkennbar ist, wieder der 9. Rang, wieder Top 10, der macht sich dann auch in der Abfahrt total bemerkbar. Und das zahlt sich einfach unterm Strich komplett aus und voll dabei, 36 Hundertstel hinter Gotcha. Da stand im letzten Jahr noch eine 1 vor den 0,36. Ja. So. Und deswegen, sie nimmt wieder Vollkurs auf die Weltmeisterschaft. Sie ist Vize-Weltmeisterin. Selbstvertrauen passt, Form passt, Technik stimmt, schnelle Passagen stimmen. Im Schädel ist sie klar. Auch die Ergebnisse sind halt jetzt wieder da, auch die Podestansprüche kann sie erfüllen und deswegen nehme ich auch sie mit als, ich habe nur 3,5 Medaillenkandidaten für die Weltmeisterschaft, wenn wir auf die Einzelwettbewerbe schauen, Lena Dürr, Linus Strasser, Kira Weidle und der halbe Kandidat ist der Alex Schmid, schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt im Riesenslalom und ja, diese One-Woman-Teams sind halt in Deutschland so da. Und wenn Emma Eicher bei der Juniorenweltmeisterschaft ist, über die wir gleich noch ganz kurz sprechen, über die Juniorenweltmeisterschaft, dann ist Kira da, ja, Katrin Hirtl, Stangassinger ist dabei, aber sie ist dabei. So. Mhm. Also sie taucht auf dem Ergebniszettel auf, mehr aber auch nicht. Und deswegen cool. Gutes Wochenende mit Podest, mit dem 9. im Super-G, wo sie jetzt auch merkt, dass sie nicht nur mitfährt, sondern dass sie da auch immer weiter nach oben kommt. Taugt mal. Bin ich mit ihr zufrieden. Schweiz, lass uns kurz über die Schweiz noch sprechen, unbedingt. Weil apropos in WM-Form bringen, die Lara Gutberami ist schon stabil jetzt. Also die kommt, wir haben ja auch über sie ein bisschen so gerätselt, aber das ist jetzt stabil und die bringt sich in WM-Stellung. Also das sind 2 Vierte, das ist ein 5. Platz. Das ist zwar nicht das Podest, aber ich glaube, das wirkliche Podest wird sie dann ganz groß bei der WM interessieren. Sie ist 2. in der Super-G-Wertung, 30 Punkte hinter Ranghild Mowinkel. Du hast es gesagt, viele verschiedene Siegerinnen. Also da ist noch sehr, sehr viel dann auch ausgeglichen. Da ist noch viel möglich, auch für sie. Und ganz unscheinbar, ohne die großen Dinger zu zünden, pirscht sie sich immer näher ran und ja, die habe ich definitiv auf dem Zettel, weil eine WM schon auch eine andere Drucksituation ist, die sie natürlich oft mitgemacht hat und deswegen, ja, gut. Corinne Sutter, wie gesagt, haben wir schon drüber gesprochen. Mhm. Da hoffen wir einfach, dass alles okay ist und dass sie dann Richtung WM auch gut gehen kann. Priska Nufer hat mal einen rausgehauen als 6. am Samstag. Die 2 anderen Tage sehr überschaubar. Also da ist ihr wirklich mal einer aufgegangen. Und ja, Michelle Gesine, 2x10., 1x20. 2x10, ja. Speed lief ja eh schon immer ein bisschen besser, aber ich glaube, da können wir noch über eine Kombinationsmedaille, können wir nachdenken, alles andere ist in der Saison, boah, ich glaube nicht, dass da der Knoten noch aufgeht, weil wir sind jetzt Ende Januar. Also wir sind über der Hälfte drüber und wann soll da die große Trendwende in diesem eng gepackten Kalender halt auch kommen? Ich glaube, da muss man im Sommer einfach mal wieder richtig ran und noch mal mehr oder weniger den Reset-Button drücken und ja, viel mehr. Wir haben so viel über sie gesprochen. Allzu viel Neues ja. gibt's da nicht.
Ja. Eine Geschichte will ich noch erwähnen. Auf Platz 2 am Samstag Kaiser Wiko Flee aus Norwegen, die sich ja dann auch mit der Ragnhild Mowinkel am Sonntag so gefreut hat. Also gute Stimmung da bei den Norwegerinnen auch. Die ja eigentlich, also 2019 war das, dieser Crash in Val di Fassa, das war unfassbar. Das habe ich sogar noch im Kopf, wie es da dieses linke Bein eigentlich komplett zerstört hat, weil es auch wieder in alle möglichen Richtungen geschaut hat, nur nicht in die richtige. Knie, Knöchel kaputt, Unterschenkelbruch, die Schreie waren da zu hören damals in diesem Rennen, das war sehr furchtbar eigentlich. Und die hat sich so ein bisschen damit abgefunden, vielleicht wird das gar nichts mehr mit der Skikarriere. Hat eine Pizzeria eröffnet, ein bisschen außerhalb von Oslo, ja, in einem Vorort, und hat jetzt auch wieder wirklich Freude am Skifahren gewonnen. Platz 2, die hat sich irrsinnig gefreut, der zweite Podestplatz in ihrer Karriere. Und ja, für mich, du hast ihn schon vergeben vorhin, für mich der Felix der Woche an die Kaiser Wiko Flee an dieser Stelle. Hat man extrem taugt da die Emotionen bei den Norwegerinnen. Du hast es angekündigt, wir reden gleich über die Junioren-WM. Ich habe davor drei ganz kurze News. Erstens, deine ganz besondere Freundin, die Linse Won, hat ihr Comeback gegeben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ja. Aber sie ist im Dunkeln die Streif runtergefahren und die Bilder waren schon cool. Du schüttelst den Kopf. Aber
ja, die Bilder waren cool, aber Linse Won und
ah, schau, gibt es sogar zu. Ja. Okay. Das war irrsinnig cool. Schaut sich das vielleicht noch an, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Aber wenn ihr Social Media verwendet und ein bisschen Skifan seid, dann wird es euch das sicher reingespült haben. Waren schon geile Bilder, ja, mit diesen Toren, die auch so geil geleuchtet haben. Ja, muss man schon lassen. Der Dominik Paris, der hat Killing in the Name of gesungen oder gegrölt, besser gesagt, im Rahmen dieser vielen Kitzbühel-Partys. Das ist auch, also falls ihr das nicht gesehen habt, schaut sich das an, das findet man auch recht schnell auf Social Media. Schon arg, wie der abgehen kann auf der Bühne, puh, nicht schlecht. Ja. Und ja, erwähnt habe ich schon, der Livio Magoni, der ist weg. Der ist nicht mehr der Trainer, der sich um die Katharina Liensberger kümmert. Man hat sich da getrennt am Montag, wir nehmen am Montag auf, ist diese Nachricht rausgekommen. Jetzt, wo es sogar fast wieder ein bisschen ruhiger geworden ist, hat man sich dann doch entschieden, dass es da nicht mehr weitergeht. Jetzt hätte ich es vorhin eh offen gehabt, weil das fand ich schon noch spannend. Der Magoni spricht nämlich von organisatorischen, technischen und logistischen Missverständnissen. Er sagt schon richtig, ich sag's falsch. ja, und deswegen lasst mir das jetzt besser sein und ich bin gespannt. Katharina Liensberger sagt, ich bin voller guter Dinge, dass ich im ganz normalen Technikteam des ÖSV super gut trainieren kann und das wird klappen.
Jetzt hast du meine zwei besten Freundinnen hast du schön in den Newsblock gepackt.
Ja, sehr gut.
Linse und Kathi. Die mag ich beides sehr, sehr gerne.
Aber Tobias, du hast dir noch ein bisschen genauer angeschaut, was eigentlich in St. Anton los war die Woche. Wir haben dort da Junior-Innen-WM.
Genau. Ich habe auch noch schnell zwei kleine News. Thomas Dresen wird Vater. Herzlichen Glückwunsch. Und Deutscher Skiverband, Österreichischer Skiverband, Schweizer Skiverband. Ja. Die haben eine umfassende Kooperation am Rande des Hahnenkammrennens beschlossen. Man will strategisch, organisatorisch noch enger zusammenarbeiten. Was hat's genau damit auf sich? Ist ein Teil für eine eigene Folge. Können wir dem Thema irgendwann auch nochmal nachgehen? Hab auch ein paar Gespräche im Hintergrund geführt jetzt im Laufe meiner Dienstreisen. Aber hier wirklich formiert sich jetzt eine schlagkräftige Fraktion gegenüber Johann Eliasch und der FIS im weitesten Sinne, also der Eliaschen FIS, nehmen wir mal das Kunstkonstrukt so. Und es läuft eine Klage vor dem Internationalen Sportgerichtshof gegen die Wiederwahl von Eliasch, gegen die Thematik Vermarktungsrechte, TV-Vermarktungsrechte, die Elias zentralisieren will, die bisher bei den Verbänden liegen, die Existenzgrundlage der Verbände sind, neben Sponsoren. Das ist die wichtigste Einnahmequelle, sind die TV-Verträge, die im Beispiel Deutschland auch schon für viele Jahre jetzt abgeschlossen sind. Also da rumort's und brodelt's hinter den Kulissen. Und DSV, ÖSV, Schweizer Skiverband, die machen ernst und die wollen da sich wirklich stark formieren und sagen, wenn sich bei der FIS Dinge nicht ändern, wir stehen geschlossen dahinter, wie stabil dieses Konstrukt ist, wie weit der Ernstfall geht, da könnten wir jetzt nur spekulieren, aber also da ist hinter den Kulissen wahnsinnig viel los. Sportliche überstrahlt gerade medial sehr, sehr viel, aber ich glaube, das ist ein Thema, über das wir nochmal sprechen werden, Lukas, uns da auch noch Input von außen holen, von Leuten, die da sehr, sehr viel tiefer drinnen sind. Aber ich habe auch so Sätze gehört, wenn das mit dem Gerichtsurteil, wenn sich das alles Richtung FIS bewegt, dann wird nichts mehr sein, wie es mal war.
Was jetzt habe ich dazu gehört und mir ist noch eingefallen, das cringigste Bild des Wochenendes, wo der Kilde in der Leadersbox steht und dann kommt der Ani daher und schüttelt ihm die Hand und sagt, super gemacht, bist du ein mutiger Bursch. Und dann, weil der Ani nett ist, hey, übrigens, hinter mir da, schau, die Linse Wand steht auch da, schau, schüttle ich auch die Hand und hallo. Und dann aber, die Kamera geht nochmal ein bisschen weiter nach links, auf einmal steht da der Johann Elias. Und
schaut ja, genau.
Ganz schräg in die Kamera. Es war
der arme Kilde.
Auf einmal grinst ja noch in die Kamera. Es war wirklich, das war unfassbar.
Das hat mich stark daran erinnert, wie Dr. Thomas Bach als Eileen Gu für China Gold gewonnen hat. Big Air Contest. Und plötzlich stand direkt neben dem Häuschen, wo dann Eileen Gu feiert, stand ein einzelner Mann mit blauer Jacke und Maske. Er war schon immer Big Air und Dr. Thomas Bach. Unzertrennlich. Und da habe ich mir schon gedacht, gut, Elias Bach, komm, die gleiche Suppe und Okay, also wie gesagt, ist eine heiße Thematik im Hintergrund. Wie gesagt, da sind wir auch zu weit weg, um da jetzt tiefer reinzugehen, aber versprechen wir euch, werden wir schon nochmal mitnehmen. So, jetzt rüber St. Anton Junioren-WM, gebe ich euch einfach einen kurzen Überblick, wie es für, also wir, Après-Ski, hat es ja vorgemacht, Schweiz, Deutsch, Österreich, Lukas, sind wir ja die Pioniere jetzt auch für die enge Zusammenarbeit, was wir jetzt schon über drei Jahre hier machen. Ist es so, dass mit Stefanie Grob, die aus der Schweiz kommt, sie ist 18 Jahre alt und sie ist der, kann man so sagen, Superstar dieser Juniorenweltmeisterschaft. Sie hat Gold in der Abfahrt gewonnen, Silber im Super-G, Silber im Riesenslalom, sieht man eine wahnsinnige Vielseitigkeit. Und in der Teamkombination mit Janine Mechler. Teamkombination mache ich am Ende. Ganz interessantes Konzept, stelle ich euch gleich vor. Dann haben wir noch Livio Hildbrand, der bei den Burschen Gold im Super-G vor seinem Teamkollegen Lenz Hechler geholt hat und Bronze in der Abfahrt gewonnen hat. Das ist die Bilanz von der Schweiz. Jetzt, wir gehen von oben nach unten, so im Medaillenspiegel, haben wir zweimal Silber für Deutschland und zwar einmal in der Teamkombination bei den Damen, Elina Lipp und Emma Eicher, bekannter Name aus dem Weltcup, vierte im Super-G ist Emma geworden, fünfte in der Abfahrt, fünfte im Riesenslalom, zeigt ja schon auch diese Flexibilität, das Slalom kommt noch, den kann sie auch saugut, also wenn auch nur in Anführungsstrichen jetzt die eine Silberne steht, aber Emma ist unglaublich flexibel und sie fährt dann auch noch den Slalom. Ist schon ganz cool. Und
Österreich kommt jetzt erst.
Nein, jetzt kommen noch die Burschen bei den Deutschen mit Silber in der Kombi, mit Luis Vogt und Nico Palmaras. Die haben auch Silber geholt in dieser Kombi. Und jetzt leider erst Österreich. Da haben wir Bronze in der Kombination. Jakob Gräber und Vincent Wieser. Und der Vincent Wieser hat auch Bronze im Super-G gewonnen. Aber da haben wir schon andere Junioren-WMs gesehen. Da war die rot-weiß-rote Fahne öfter vertreten. Ja, also auch hier leider ein Trend erkennbar. Lukas, ich habe mir das nicht ausgedacht, dass ich dich da enttäuschen muss, aber das sind die harten Fakten. Schauen wir vielleicht Teamkombination. Also das ist jetzt ein Format, man will die alpine Kombination, haben wir oft drüber gesprochen hier, so wie sie aktuell umgesetzt wird, ist es ein Schmarrn. Und jetzt hat man sich was überlegt, was ich gut finde und spannend finde. Mhm. Man macht aus der alpinen Kombination eine Teamkombination. Also zwei Athleten, Athletinnen pro Nation treten an. Eine fährt Super-G, die andere fährt Slalom. So, und jetzt drehen wir es nur mal schnell um in Richtung Weltcup. Eine Conny Hütter fährt den Super-G und eine Katharina Linsberger fährt den Slalom. Kira Weidle fährt den Super-G oder die Abfahrt, kann man ja auch variieren. Und die Lena Dürr fährt Slalom. So, und Thomas Dresen, der in Form kommt, fährt die Abfahrt und Linus Strasser fährt Slalom. Manuel
Suter,
Feller.
Suter Holdener, Das wären ein paar geil. Richtig coole Teams.
Ja, richtig oder? Cool. Ich meine, Markus Schwarz würde beides fahren. Ja,
ja sicher.
Markus Schwarz 1 fährt Super-G und Markus Schwarz 2.
Und sein Bruder, der Michael Grau.
Mackie Black fährt dann.
Ja, genau.
So und das ist jetzt so ein Format. Man hat jetzt dann auch schon drüber gesprochen. Ist es was dann auch für die Profis in Anführungsstrichen, also für die Weltcup-Szene und sagt, ja, man will das jetzt hier schon mal ausprobieren und testen. Und ich glaube, es ist das erste Konzept, das ich sehe, dass dieser Kombinationsgeschichte, dass die Kombination am Leben erhalten kann. Weil alles andere mit Super-G tauschen, erst Slalom, dann Speed und so, was wir hier schon spekuliert hatten, das wird am Ende auch nicht funktionieren, weil die Athleten nicht mitmachen. Aber wenn die Athleten hier eine Option auf Medaillen haben, wenn man gute Anreize schafft, das dann auch in den Weltcup transportieren kann, ist es ein Format, das ich sehr interessant finde und das, glaube ich, auch geil wäre. Also, wenn da die Besten wirklich mitmachen, wir haben es ja gerade schon aufgezählt.
Eben, ich hätte Bock drauf. Ich
will das Vollgas, voll. Das ist dieses Konzept und das hat man hier probiert und ja, go for it. Probiert das im Weltcup. Probiert es aus.
Dann steht die Lena Dürr am Start und schaut der Kira Weidle zu und fiebert voll mit und dann passt die ist im Ziel. Okay, ich bereite mich jetzt vor. Und also es wäre schon, das könnte man schon cool in Szene setzen.
Ja, absolut. Absolut. Herrlich, ja, genau.
Okay.
Ich sehe schon, du bist angefixt. Das ist doch schön.
Du hast mich überzeugt.
Genau. Jetzt noch zwei Namen auch aus dem Weltcup. Beide JWM, Hanna Aronson Elfmann. Hat auch schon den Felix der Woche bekommen. Gold im Riesenslalom. Und die Lara Colturi, unsere Junge. 16 Jahre alt, Bronze, Riesenslalom, Gold im Super-G, vierte in der Abfahrt. Da kommt schon was.
Da kommt schon was.
Und denk dran an unsere allererste Folge, da hat ein Lukas Zara von einem Marco Odermatt gesprochen, der bei der Junioren-WM so abgeräumt.
Stimmt, ja.
Also es sind schon Indikatoren.
Ja, genau. Ja, super. Wir müssen zwar noch ein bisschen warten auf diese Teamkombination im Weltcup, derweil geht es morgen ja schon weiter. Du hast das jetzt eh schon gesagt, wir sind in Schladming einen Slalom und auch einen Nachtriesenslalom am Mittwoch. Aber die Frauen fahren auch schon morgen, nämlich in Kronplatz. Da stehen morgen am Dienstag und am Mittwoch jeweils ein Riesenslalom an. Am Wochenende haben wir dann noch einmal ein Slalom in der Spindlermühle bei den Frauen und einen Super-G der Männer in Cortina d'Ampezzo. Und das ganze Programm gibt's am Sonntag noch einmal. Also wir haben da viele Doppel-Weltcups. Also wir haben da 8 Rennen jetzt in den nächsten 6 Tage sind es. Ja? 8 Rennen in 6 Tagen. Und dann hören wir uns und dann reden wir jeweils eine Stunde über jedes einzelne Rennen im Detail und haben eine 8-stündige Folge dann in der nächsten Woche, hätte ich gesagt. Der Tobias ist gerade auf was anderes konzentriert und nickt nur. Ja, passt. 8 Stunden Sonderausgabe gibt es nächste Woche von uns. freut euch jetzt schon drauf. Danke fürs Zuhören. Schreibt uns Feedback auf Twitter, Facebook, Instagram. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt. Da gibt es ohnehin schon immer wieder coole ja, Diskussionen oder ja, Analysen auch schon auf Social Media. Wir freuen uns sehr, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Bis dahin, wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Gute. Servus.